Herzlich willkommen beim Hoofmint Podcast. Wir sind Jessi
und Steffi, die Gründerin von Hoofmint.
Wir sprechen in unserem Podcast über Nachhaltigkeit und alles, was uns in der Pferdewelt bewegt.
Also ganz viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer nachhaltigen Bewegung im Reitsport seid.
Hallo ihr Lieben, wir sind in einer neuen Folge und haben uns auch heute wieder interessante Gäste eingeladen, und zwar Svenja und Melanie von Takt und Verstand. Mögt ihr euch vielleicht einfach mal selbst vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung, ihr zwei. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Melanie und ein Teil von Takt und Verstand. Takt und Verstand ist eigentlich bekannt geworden über Instagram. Und wir sind ein Account, der sich mit den Islandpferden beschäftigt.
Ja, und ich bin Svenja und neben unserem Instagram-Account haben wir auch einen Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich super komisch an, mal auf der anderen Seite zu sitzen und interviewt zu werden, weil normalerweise machen wir das immer. Aber wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
Freut uns auch voll. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich ansonsten immer sehr wenig Kontakt zu Islandpferden habe und auch einfach auch keine Freundinnen habe, die Islandpferde haben. Deswegen glaube ich, werden wir heute auch eine ganze Menge noch lernen. Habt ihr denn selber Islandpferde?
Ja, klar.
Wir haben beide zwei Islandpferde, also insgesamt kann man auf unserem Kanal 4 Pferde verfolgen. Und das finde ich jetzt immer interessant, weil wir sind es ja auch gewohnt, Fragen zu stellen. Deshalb möchte ich euch eine Frage stellen. Was kommt euch denn in den Sinn, wenn ihr an die Islandpferde denkt? Das finde ich immer super interessant.
Also ich muss sagen, ich habe immer direkt dieses süße, flauschige Köpfchen im Kopf mit der vielen Mähne, die im Wind weht. So dieses typische Islandpferdebild. Ich finde die immer sehr süß. Hatte aber auch wie Jessi eigentlich nie Kontakt zu Isländern. Ja, also das Einzige, was mir einfällt, sind halt die Spezialgangarten. Also Pass und Tölt.
Ich hätte jetzt auch direkt an die Gangarten gedacht. Ich finde, das ist so das, was man hauptsächlich damit verbindet, was sie halt ja so besonders macht, ne?
Das ist aber schon was, was, glaube ich, nicht jeder sagen würde. Es gibt auch viele, die dann einfach sagen, ja, das sind so süße Kinderponys, die ein bisschen komisch laufen. Habe ich auch schon gehört. Oder, ja, ich wurde auch schon gefragt, warum hast du dir kein richtiges Pferd gekauft? Dann war ich so ein bisschen traurig, dass die Islandpferde nicht als richtige Pferde gelten.
Also das will ich jetzt nicht sagen.
Und das kam von Reiterinnen?
Ja, ja, tatsächlich auch von Reiterinnen, die eben Warmblutreiter sind. Die dann denken, ja, warum hast du kein großes Pferd genommen? Du bist doch eine erwachsene Frau.
Zu deren Verteidigung muss man ja auch sagen, dass man auf Ponys reiten lernt und dann irgendwann, wenn man zu groß ist, auf ein Großpferd umsteigt. Also ich meine, es war bestimmt nicht böse gemeint, sondern vielleicht einfach aus der Gewohnheit herausgefragt.
Ja, sicher. Ich habe das dann auch nicht böse aufgenommen, aber ich fand es einfach witzig, weil die Islandpferde sind schon ganze Pferde.
Dazu habe ich auch vielleicht auch eine passende Frage. Was gibt es denn körperlich für Unterschiede und Besonderheiten? Also was würdet ihr sagen, unterscheidet die Islandpferde von den in Anführungsstrichen normalen Warmblütern?
Also das, was glaube ich so wirklich hervorsticht, ist, dass unsere Islandpferde extrem zäh sind. Die Islandpferde sind nach Island gekommen und wurden durch die widrigen Umstände dort sehr stark selektiert. Das heißt, die müssen Wind- und Wetter standhalten, die müssen kargen Futterbedingungen standhalten und dementsprechend ist diese Rasse sehr robust und hält auch sehr viel aus. Hinzu kommt, dass sie auch noch recht stabil gebaut sind. Also man hat mal Messungen vom Röhrbeinknochen durchgenommen und hat gemerkt, dass sie dort eine höhere Dichte haben im Knochen, in der Knochenstruktur, was ja auch darauf schließen lässt, dass sie stabiler gebaut sind. Aber ansonsten, was das Training, die Ausbildung, den Umgang betrifft, würde ich eigentlich sagen, dass ein Islandpferd genauso ein Pferd ist wie alle anderen Rassen und dass wir das genauso behandeln sollten wie jedes andere Pferd eigentlich auch.
Was mich auch persönlich total interessiert, wie ist das vom Temperament her? Wie sind Isländer vom Temperament?
Das ist eine witzige Frage, weil es gibt alles. Also es gibt von wirklich Kinderpony, die ganz ruhig sind, so sagen wir mal bombensichere Pferde, die nichts aus der Ruhe bringt, bis die ganz, ganz heißen, hochtemperamentvollen Pferde. Also es gibt wirklich alles. Und das ist, was für mich die Rasse auch so schön macht, dass die wirklich so, so vielfältig sind und so eine Bandbreite an charakterlichen und an Pferden einfach gibt, dass jeder was findet.
Das stimmt. Man kann schon ein bisschen sagen, dass sie auch schon sehr stark nach Charakter selektiert sind und das Islandpferd im Umgang eher unkompliziert ist, würde ich sagen. Also natürlich gibt es immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber eigentlich ist das Islandpferd wirklich ein Pferd, das sehr gerne gefallen möchte, das sehr kooperativ ist und was uns dadurch natürlich auch sehr viel Freude bereitet, weil das Training in vielen Belangen relativ unkompliziert sein kann, ja.
Wie ist das denn mit der Islandpferdezucht? Also werden hier in Deutschland auch viel Islandpferde gezüchtet oder kommen die meisten immer noch direkt aus Island? Was gibt es da für Zuchtziele, sage ich jetzt mal? Also gibt es da bestimmte Farben, die irgendwie nicht erwünscht sind oder so? Sowas gibt es ja auch öfter mal bei irgendwelchen Rassen.
Eher im Gegenteil. Also bei den Islandpferden ist wirklich jede Farbe erwünscht. Es gibt auch so gut wie jede Farbe. Und das ist auch das Schöne dran. Man möchte auch gerne. Also es gibt sogar auch Zuchten, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, so Sonderfarben zu züchten. Aber generell ist das Zuchtziel natürlich ein sehr ausgeglichener Fünfgänger, dass man wirklich alle Gänge gut reiten kann, dass das Pferd charakterlich top ist, immer mitmacht, freundlich ist und einen guten Gehwillen hat.
Wo wir schon bei den Gangarten sind, könnt ihr vielleicht dann jetzt wirklich, wir hatten es ja eben schon mal, und ihr habt gesagt, das ist nicht so selbstverständlich, dass das jeder weiß, könnt ihr vielleicht einmal erklären, welche besonderen Gangarten Islandpferde denn haben und was das ausmacht?
Also das Islandpferd kann eben als Viergänger die Grundgangarten plus Tölt oder als Fünfgänger die Grundgangarten plus Tölt und Pass. Und Tölten ist einfach das Schönste auf der Welt. Also das kann man wirklich vorweg sagen. Jeder, der noch nie auf einem töltenden Pferd saß, egal ob es ein Islandpferd ist oder eine andere töltende Rasse, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Es ist ein geniales Reitgefühl. Es macht unfassbar viel Spaß. Und wenn man dem Ganzen noch die Krone aufsetzen möchte, dann macht man das im isländischen Hochland irgendwo hinter oder vor einer Pferdeherde und töltet einfach in den Sonnenuntergang. Und dann, ja, kann man von diesen Momenten, glaube ich, sein Leben lang träumen. Es ist wirklich unfassbar schön. Melanie, möchtest du uns vielleicht mal ein bisschen den theoretisch korrekteren Aufbau von Tölt und Passe erklären, dass ich jetzt hier nicht zu arg abschweife?
Genau. Der Tölt ist neben einem mega schönen Reitgefühl natürlich auch, gibt es eine Phasenfolge und eine Fußfolge. Der Tölt ist ein Viertakt. Es ist eigentlich wie Schritt, nur schneller. Und es ist immer ein Bein am Boden. Und das ist, was den Tölt so bequem macht. Also es gibt keine Schwungphase oder Sprungphase, sondern es ist immer ein Bein am Boden und es ist praktisch fast erschütterungsfrei. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt auch Biertölt. Wir reiten Tölt mit einem Bierglas in der Hand und eigentlich verschüttet man dann gar nichts, weil das so erschütterungsfrei ist. Und man kann Tölt in allen möglichen Tempi reiten, von langsam bis Renntempo. Also natürlich kann das nicht jedes Pferd. Es gibt Pferde, die haben eine unheimliche Tempovarianz. Die können langsam und schnell, aber manche Pferde können halt taktklar auch nur ein bestimmtes Tempo, ein Mitteltempo oder auch nur ein schnelles oder nur ein langsames. Das ist eben wahnsinnig breit gestreut bei den Islandpferden. Und dann gibt es den Rennpass. Das reitet man im Renntempo, wie der Name schon sagt. Das ist im Prinzip schneller als Galopp und man legt das aus dem Galopp, man nennt das Legen. Und der Rennpass ist ein Zweitakt mit einer Flugphase zwischendrin. Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Fliegen. Und da gehen beide Beine parallel nach vorne. Sprich, rechts geht vorne rechts und hinten rechts geht gleichzeitig vor. Dann gibt es eine Sprungphase und dann geht vorne links und hinten links gleichzeitig vor. Es ist eigentlich, bei den Großpferden kennt man das, glaube ich, wenn die im Schritt so ein bisschen passiger werden. Das ist halt ein ziemlich grober Taktfehler. Ist es bei den Islandpferden auch im Schritt und im Tölt ist es auch ein Taktfehler. Man möchte das nicht zweitaktig haben, aber im Rennpass will man genau das haben. Und Rennpass können auch nicht alle Islandpferde. Wie Svenja eben gesagt hat, die Fünfgänger können das und die Viergänger können das nicht. Das ist genetisch bedingt.
Hier sollte man auch nochmal vielleicht dazu sagen, dass diese Einordnung wirklich nur für das Islandpferd zählen und andere Gangpferderassen haben ein bisschen andere Idealvorstellungen von ihren Tölt-ähnlichen Gängen zum Beispiel. Also da gibt es dann auch noch sehr viele Feinheiten. Und das gilt jetzt wirklich nur fürs Islandpferd.
Okay. Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich jetzt Lust, ein Islandpferd zu reiten.
Ich wollte auch schon sagen, das ist hier unser nächstes Ziel. Das machen wir auf jeden Fall jetzt mal.
Ja.
Finde ich cool.
Ihr seid herzlich eingeladen, mal in den Süden zu kommen, ja.
Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Gerade mit deiner Vorstellung in Island, dem Sonnenuntergang entgegen im Tölt. Das fand ich sehr schön.
Und das mit dem Fliegen habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und dachte schon immer, okay, das klingt echt richtig geil, deswegen.
Also ist es auch, wenn man auf so einem Rennpasser sitzt und der einfach aus dem Galopp in den Rennpass geht, sich so in den Zügel reinstreckt, so lang wird und einfach nur Gas gibt, das ist so gigantisch. Es ist wirklich ein unfassbar beeindruckendes Gefühl. Es gibt so ein Foto, wo ich auf einem Rennpasser sitze und mir einfach das Gesicht komplett entgleist vor Freude, weil es so Spaß macht. Und das zeigt eigentlich ziemlich genau, wie so das Reitgefühl ist auf so einem Pferd. Das ist wirklich cool.
Was ich mich jetzt noch frage, wie man die Hilfen zu diesen Gangarten gibt. Also gibt es da auch wie die Galopphilfe im normalen Reiten so dieses, man gibt ein Kommando und dann fängt der Tölt an?
Also du hast da ein sehr interessantes Thema angesprochen, was uns in der Island-Pferdereiterei ziemlich umtreibt, weil wir eben auch erstmal die Gänge sortieren müssen und da gilt es natürlich auch eine Hilfe zu etablieren, um dem Pferd zu zeigen, okay, wie bringe ich es dazu zu verstehen, dass es tölten soll. Und bei den Gangpferden geht es sehr viel um Spannung und Energie. Positive Spannung, negative Spannung, viel Energie, wenig Energie. Mhm. Und im Endeffekt kann man sagen, es gibt schon so ein Grundprinzip der Hilfengebung, aber es gibt jetzt nicht wie beim Angaloppieren eine Galopphilfe, wo du sagst, ich lege das den äußeren Schenkel eine Handbreit hinter den Gurt und galoppiere an. Zum Beispiel ganz sowas Einfaches haben wir nicht bei uns. Also du kannst es dir so vorstellen, dass du die Energie des Pferdes nicht so sehr ins Vorwärts, sondern mehr ins Aufwärts bündeln möchtest und es über deinen Sitz und deine Körperspannung, also über die Bauchmuskulatur ein bisschen mehr zu dir holst, aber trotzdem Energie aufbaust. Und diese Energie lässt du dann nach vorne los in den Tölt, weil der Trab zum Beispiel braucht etwas weniger Spannung, sondern ist mehr eine lockerere Gangart und der Tölt, wenn er dann nicht zu verspannt ist, das ist dann wieder die Schwierigkeit, ist eine Gangart, die ein bisschen mehr Spannung braucht. Und das ist, glaube ich, für die Grundidee sehr viel wichtiger als die eine Hilfengebung, weil jedes Pferd sehr unterschiedlich ist und jeder Reiter. Und dieses Zusammenspiel zwischen der Spannung und Energie des Reiters und des Pferdes ist hier auch nochmal super entscheidend. Ja, also Melanie, ich weiß nicht, du kannst ja nochmal sagen, es gibt schon so eine generelle Hilfengebung, kann man schon sagen, aber am Ende spielt, glaube ich, die Zusammensetzung zwischen Pferd und Reiter und deren Ausbildungsstand und Spannung und Energie eine ganz entscheidende Rolle bei der Sache.
Genau, man töltet im Prinzip über den Sitz. Also es ist nicht, ich ziehe nur am Zügel und treibe irgendwie vor, sondern eigentlich töltet man über den Sitz. Man sollte das Pferd auch am Sitz haben. Und wenn man tölten lernt, muss man unheimlich viel drüber nachdenken, was man gerade mit seinem Körper macht. Man merkt es dann, wenn man Menschen beibringt zu tölten, die zum Beispiel auch gut reiten können, aber trotzdem tölten lernen, dann müssen die unheimlich viel nachdenken, was mache ich gerade mit meiner Hüfte, was mache ich gerade mit meiner Bauchmuskulatur, sitze ich vielleicht zu verspannt. Man muss nämlich immer wieder locker lassen, damit das Pferd auch weiter vorwärts geht und man darf sich nicht komplett anspannen. Und wenn man das aber ein paar Mal geübt hat, dann kriegt man einfach das Gefühl. Und wir denken zum Beispiel nicht mehr drüber nach, was machen wir jetzt gerade mit unserem Körper im Tölten. Wir tölten halt oder traben. Und das ist einfach, was man lernen muss.
Bin ich sehr gespannt, wenn wir es dann mal probieren. Aber klingt auf jeden Fall sehr schön, dass somit dann ja auch Reitanfänger oder Leute, die Reiten lernen, wirklich sehr sensibel auf sich achten und vielleicht gar nicht so wie, ich sag mal, bei der Galopphilfe, wo ja Kinder, die zum Beispiel lernen, einfach den Schenkel zurückschmeißen und der irgendwie schon so kurz unter der Satteldecke oft dann hängt, ne, im Extrem gesagt jetzt, aber wo man ja wirklich dann sehr sensibel einfach auf seinen eigenen Körper achtet und das wahrscheinlich noch viel extremer auch tut, als das sonst vielleicht auch der Fall ist.
Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied bei den Gangpferden zu den, sagen wir mal, normalen dreigängigen Pferden, weil wenn ich bei einem Warmblut vorwärts treibe, dann kommt halt irgendwann Trab oder Galopp, weil das kann ja gar nichts anderes. Und beim Isländer oder beim Gangpferd muss ich meinen Körper besser spüren und unter Kontrolle haben, weil je nachdem, wie sensibel mein Pferd ist, wenn ich verspannt bin, dann trabt das Pferd zum Beispiel gar nicht. Kann auch passieren. Mhm. Und da muss man einfach eine viel bessere Kontrolle und ein Gespür für seinen eigenen Körper auch haben.
Und gerade das Thema Galopp ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz groß bei uns, weil unsere Pferde sind ja im Schub gebaut mehr. Einfach, sie brauchen mehr Vorbereitung, um gut tragen zu können. Und gerade für den Galopp sollte das Pferd ja auch gesetzt sein. Und gerade da haben wir, glaube ich, immer doch ein bisschen mehr dran zu basteln als bei einem Großpferd. Ich bin immer ein bisschen, ja, ich bin echt beeindruckt, sagen wir es mal so, wenn die dreijährigen Warmblüter dann einfach nach dem dritten Mal reiten schon perfekt in der Halle angaloppieren und dann easy peasy ihre Runden ziehen, denke ich mir immer so, oh mein Gott, wie können die das? Aber ja, sie sind natürlich auch ganz anders gebaut und für was anderes gezüchtet worden. Ich glaube, gerade am Galopp basteln wir mitunter sehr, sehr lange, je nach Typ Pferd, ja.
Was würdet ihr denn sagen, wie sich die Dressurarbeit von Islandpferden zu normalen Warmblütern so unterscheidet?
Also im Prinzip von der Idee, vom Gedanken her, würde ich erstmal sagen, sie unterscheidet sich nicht. Also man kann auch mit einem guten Dressurtrainer, der keine Erfahrung hat mit Gangpferden, kann man schon sehr, sehr viel erreichen, weil es geht immer um die Rittigkeit, es geht um die Hilfenakzeptanz, es geht einfach darum, die gleichen Grundsteine zu legen wie bei einer Dressur mit einem Großpferd auch. Man wird auf jeden Fall andere Hürden zu überwinden haben. Also ganz lapidare Dinge, die ein Großpferd einem vielleicht schenkt, muss man sich mit einem Isländer manchmal wirklich hart erarbeiten. Und dann, wenn es um die hohen Lektionen geht, die wir jetzt nicht reiten, also da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn man jetzt als Piaffieren zum Beispiel geht, muss man sich entscheiden, ob man das dann mit seinem Gangpferd überhaupt möchte, weil dann natürlich Thema Töll, Thema Takt, dass da schnell zu Verschiebungen kommen kann, zu Missverständnissen, wie viel Versammlung ist nötig, wie viel schafft mein Pferd, je nach Körperbau. Also ich würde sagen, wenn es dann an die höheren Lektionen geht, ins Feinere, da wird es dann noch mal ein bisschen, unterscheidet sich es vielleicht noch mal ein bisschen in der Zielsetzung vielleicht auch, dass wir dann nicht einfach Lektionen reiten wollen, sondern mehr die Dressuren nehmen, um das Pferd in den anderen Gängen auch zu verbessern zum Beispiel.
Also der Zweck ist natürlich immer der gleiche. Es geht darum, das Pferd gesund erhalten, zu gymnastizieren, locker zu machen. Das braucht ein Isländer genauso wie jedes andere Warmblut.
Es gibt ja im Island Pferdesport auch Turniere. Was gibt es denn da für Prüfungen und Sparten?
Also es gibt tatsächlich alles. Aber unsere Hauptprüfungen spielen sich natürlich auf einer Ovalbahn ab. Das ist eine große ovale Bahn, auf der werden die Gänge gezeigt. Es geht darum, die Gangqualität zu zeigen. Und da gibt's ganz verschiedene Klassen, 4-Gang, 5-Gang oder nur Tölt-Prüfungen. Das sind so die Hauptprüfungen, die sagen wir mal, wichtigen. Dann gibt's noch diverse Nebenplatzprüfungen. Es gibt natürlich auch Dressurprüfungen. Wir haben auch hohe Dressurkühe, wo dann auch wirklich schwere Lektionen dabei sind. Dann gibt's sogar Springprüfungen, Geländeprüfungen oder auch so Geschicklichkeit. Also es gibt wirklich alles an Bandbreite, weil unsere Islandpferde auch wahnsinnig flexibel und vielseitig sind. Aber natürlich, wenn ich jetzt von Springprüfung rede, springen die keine Ahnung was, 1,60 oder sowas. Die springen da halt kleinere Hürden.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich hatte nämlich immer das Vorurteil im Kopf, dass Isländer nicht springen können.
Das können die schon. Also es gibt natürlich welche, die haben mehr Talent und welche, die haben weniger Talent.
Ich denke auch beim Springen ist es ja ein bisschen wie in der Dressur. Wenn du das Pferd gut vorbereitest und dem alle Werkzeuge an die Hand gibst, dann ist es natürlich genauso möglich. Aber es dauert halt vielleicht einfach auch ein bisschen länger als mit so einem Warmblüter, der auf Springen gezüchtet ist, der quasi wie von selbst schon über die 1,60 Meter schwebt. Das ist natürlich klar. Aber eigentlich ist gerade das Schöne an unseren Islandpferden, dass wir fast alles mit ihnen machen können.
Wo wir gerade beim Thema Vorurteile sind, werdet ihr oft damit konfrontiert, dass Reiterinnen zu groß für die Islandpferde sind? Ist das ein Thema? Also ihr führt ja auch einen Instagram-Account, wo das auch oft Thema wird?
Also dieses Thema gibt es nicht nur außerhalb der Islandpferdeszene, sondern wird auch innerhalb der Islandpferde aktuell heiß diskutiert. Es stellt sich immer wieder die Frage, ab wann bin ich zu schwer für mein Pferd? Bin ich zu groß? Also nicht nur der optische Aspekt, sondern natürlich auch einfach die Belastung auf dem Pferdekörper. Und ja, dieses Thema wird viel diskutiert und es gibt da noch nicht so den perfekten Konsens, weil natürlich sieht man immer noch auch sehr große Menschen auf sehr kleinen Pferden. Muss ich da immer die Frage stellen, okay, was ist das Setting und muss jeden Fall wirklich für sich so ein bisschen betrachten. Es gibt von der Schweizerischen Islandpferdevereinigung, glaube ich, war es, eine ganz schöne Tabelle oder so eine Übersicht mit Faktoren, die man bedenken sollte, wenn man gerade sich mit diesem Thema befasst. Und das zeigt eigentlich, dass es darauf keine klare Antwort gibt, nämlich, dass du den Gesundheits- und Trainingszustandes von Pferd und Reiter beachten musst, das Fundament des Pferdes, also die Knochenstruktur der Beine und des Körpers generell, also es ist eher kräftig gebaut oder eher sehr sportlich grazil gebaut und es gibt da verschiedene Faktoren, die man einfach da beachten muss, aber ich denke, dieses Thema wird auch in der Zukunft noch für viele Diskussionen sorgen und irgendwann müssen wir uns natürlich auch auf irgendeine Mitte einigen und so eine Richtlinie haben, was für die Ponys geht und was nicht, ja.
Es gab auch Studien dazu zum Gewicht, aber so ein richtig greifbares Ergebnis kam dann noch nicht raus. Also es ist wirklich sehr abhängig von Pferd und Reiter. Je nachdem, wenn ich natürlich einen sehr unfitten Reiter habe auf einem grazilen Pferd und der Reiter 150 Kilo wiegt, dann ist das vielleicht nicht optimal. Nee. Die Diskussion gibt es ja bei den anderen Rassen genauso.
Voll.
Aber ich denke auch, dass das ein Thema ist, wie so vieles im Pferdesport, was man halt auch einfach mit ein bisschen Menschenverstand anschauen muss und sagen muss, okay, wie sieht die Rückenmuskulatur meines Pferdes aus? Hat mein Pferd Spaß an der Arbeit und geht es gerne? Und diese ganzen Sachen einfach, sich wirklich das Pferd anzuschauen und zu gucken, okay, sieht es glücklich aus? Sieht es gesund aus? Hat es irgendwelche muskulären Defizite? Und daran kann man, glaube ich, schon sehr viel festmachen, ob das Training im Allgemeinen, nicht nur aufs Reitergewicht bezogen, gerade in die richtige Richtung geht oder nicht, ja.
Ja, voll. Gibt es in Bezug auf die Islandpferdehaltung noch irgendwelche Besonderheiten? Oder, also ich glaube, die meisten Isländer werden ja einfach in Robusthaltung im Offenstall gehalten. Gibt es auch irgendwie so Sportställe, wo das nicht so ist?
Ja, klar. Also es gibt natürlich auch Islandpferde, die vielleicht nicht perfekt gruppenverträglich sind oder gerade Hengste, die werden dann auch mal in der Box gehalten. Mhm. Das ist auch total in Ordnung, das muss man immer schauen. Aber prinzipiell kann man sagen, dass unsere Islandpferde schon sehr einfach in der Gruppe zu halten sind. Die sind auch recht herdenverträglich, dadurch, dass die meistens in großen Herden aufwachsen, sind die einfach sehr gut sozialisiert. Und oft ist es da nicht so das Problem, die untereinander zu vergesellschaften.
Mhm. Eine Frage, die wir uns im Vorwege noch aufgeschrieben haben, war, dass wir schon öfter gehört haben, dass bei Islandpferden Ekzeme ein großes Thema sind. Könnt ihr dazu was sagen? Also ist es wirklich so, dass so viele Islandpferde Ekzeme haben? Und wisst ihr, wenn ja, woher das kommt?
Also auch hier können wir, glaube ich, keine definitive Antwort geben, weil das noch nicht alles perfekt erforscht ist. Aber man kann schon sagen, dass das Thema Ekzem bei uns eine riesengroße Rolle spielt, vor allen Dingen, wenn es ums Importieren von Pferden aus Island geht. Da wird das Thema natürlich auch immer sehr viel diskutiert. Generell würde ich auf jeden Fall sagen, dass Wohlstandskrankheiten beim Pferd extrem zugenommen haben. Also alles, was mit Metabolismus, Übergewicht und so weiter zu tun hat. Und darunter fällt ja dann auch vielleicht ein bisschen das Immunsystem und allergische Reaktionen. Das hat extrem zugenommen, einfach auch, weil ich glaube, wir sehr viel mehr füttern und besser füttern als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Das kann ich nicht beurteilen, da war ich noch nicht da. Aber es ist schon so, dass das Thema Ekzem eine riesengroße Rolle spielt bei uns, bei den Islandpferden. Und es gibt Faktoren, die Ekzem begünstigen, zum Beispiel eben die Stiche von den Kriebelmücken. Es gibt auch Faktoren wie Stress, wie zu viel Zucker im Futter, generell ein schwaches Immunsystem und so weiter, die auch dann da den Ausbruch von einem Ekzem begünstigen können. Aber am Ende kann man das, denke ich, für alle Rassen sagen, die mit Ekzem zu tun haben, also auch die Spanier zum Beispiel, die ja aus sehr kargen Gebieten kommen, die ja auch mit Ekzem zu kämpfen haben, dass es eine Krankheit ist, die sehr viel damit zu tun hat, dass man halt hier sehr viel zuckerhaltige, fette Wiesen hat, auf die man die Pferde halt teilweise ohne Limit stellt und dadurch einfach das Immunsystem wahnsinnig viel zu tun hat und vielleicht dann einfach auch hautmäßig überreagiert auf äußere Reize. Melanie, du darfst mich da gerne ergänzen.
Was man vielleicht einfach noch sagen kann, ist, dass Ekzem eine Allergie ist auf die Stiche oder auf den Speichel dieser Mücken. Mhm. Vielleicht noch wichtig zu wissen. Und das ist wie bei jeder Allergie eigentlich auch, dass man natürlich auch mit Ernährung, mit dem Gesundheitszustand und einem starken Immunsystem da auch ein bisschen gegenwirken kann und die Allergie vielleicht etwas abschwächen kann. Aber es ist schon so, dass die Pferde von der Insel, die importiert werden, natürlich ein höheres Risiko haben, weil es diese Kriebelmücken dort so nicht gibt. Und deshalb, wenn die dann hierher kommen und dann sozusagen von diesen Mücken angegriffen werden, die sind ja teilweise richtig aggressiv, dann kann es natürlich passieren, dass sie da schneller eine Allergie entwickeln als jetzt ein in Deutschland geborenes Pferd.
Aber statistisch gibt es, glaube ich, keine Belege dafür, dass die Pferde aus Island wirklich ein höheres Ekzemrisiko bergen als die Pferde vom Festland. Also ich kenne viele Leute, die sagen, den schlimmsten Ekzemer, den sie haben im Stall, ist ein deutsch gezogenes oder dänisch gezogenes Pferd. Mhm. Also so pauschalisieren kann man es leider nicht. Wir haben da selber auch noch nicht alles erforscht und noch nicht alles herausgefunden.
Warmblüter haben ja relativ viel zu kämpfen mit diesen ganzen Sehengeschichten und Gelenksgeschichten. Wie ist das da bei den Islandpferden? Also die sind da wahrscheinlich auch einfach robuster, oder?
Müsste man jetzt mal einen Tierarzt befragen, der da statistisch ein bisschen mehr Einblicke hat. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich habe wenig Erfahrung mit Sehnenproblemen, obwohl meine alte Stute hatte damals das Fessel-Ringband-Syndrom. Die war aber auch eine, die sehr, sagen wir mal, eher verschleißend gelaufen ist, weil die sehr schnell gelaufen ist und sehr viel vorwärts und eher auf der Vorhand war. Also da waren auch, sagen wir mal, die Faktoren schon eher günstig, so eine Erkrankung zu entwickeln. Ich glaube, es kommt auch bei den Islandpferden immer mehr. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen zuchtbedingt. Es gibt auch die Typen, die total robust sind, die da nie irgendwas haben.
Was natürlich klar ist, dass die Zucht bei den Islandpferden ähnlich wie bei den Warmblütern auch mehr auf Bewegung und Elastizität in den Gängen geht im Moment auch. Das sieht man ja auch. Bei den Turnieren werden auch Pferde mit hohen Bewegungen eher besser benotet. Also das scheint auch ein wichtiges Kriterium zu sein. Ich denke, das ist bei der Warmblutzucht auch ähnlich. Es beobachtet man. Ich meine, jeder denkt mal an Totilas, dass der für krasse Bewegungen hatte. Und wenn das Gewebe einfach so weich und elastisch ist, dann werden natürlich die Sehnen und Bänder auch viel mehr beansprucht. Und es kann natürlich sein, das wissen wir natürlich nicht, wir sind keine Tierärzte, dass das natürlich auch sich so ein bisschen bedingt und diese etwas kleineren, robusteren, wir sagen immer im alten Typ stehenden Ponys, die halt vielleicht nicht so elastisch waren und so ein bisschen kräftiger und zäher, waren vielleicht nicht so anfällig. Aber tatsächlich ist es jetzt nur eine persönliche Vermutung und basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Zahlen und Fakten.
Was mich gerade noch richtig interessieren würde, ist, wie groß die Islandpferdeszene bei uns so ist. Wisst ihr das? Habt ihr da Zahlen zu?
Ich habe sie gerade nicht im Kopf, um ehrlich zu sein. Aber in Deutschland ist die Szene ziemlich groß mittlerweile. Ich glaube, wir sind schon das drittgrößte Land mit der Islandpferdezucht.
Was man auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass sie stetig wächst. Und das ist das, was wir so faszinierend finden. Es kommen, ich denke auch gerade durch Corona, sind wahnsinnig viele Islandpferdereiter dazugekommen. Und das Interesse am Islandpferd steigt wirklich stetig, weil es eben so vielseitig ist und auch so unkompliziert.
Ja, cool. Vielleicht haben wir jetzt durch den Podcast auch wieder ein paar Hörerinnen dafür gewonnen, es auch mal zu probieren. Also ich habe super viel gelernt.
Das freut
mich. Hast du noch Fragen, Steffi?
Nö. Ich fand es mega spannend. Ich habe auch sehr viel gelernt.
Und dann würde ich sagen, werden wir das auch auf jeden Fall mal angehen. Hätte ich richtig Bock drauf.
Ja. Wir können das nur empfehlen. Aber wir sind vielleicht auch ein bisschen beeinflusst.
Wollt ihr vielleicht am Ende nochmal erzählen, wo man euch findet? Also auf Instagram und den Podcast, dass unsere Hörer vielleicht auch zu euch einmal rüberschauen können.
Genau, man findet uns auf Instagram unter @takt.und.verstand.
Und natürlich kann man uns auch überall da finden, wo es Podcasts gibt, unter Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der mal vorbeischaut und bei uns reinhört oder reinschaut.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr cool.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unseren Folgen. Ihr könnt uns auch super gern Bewertungen schreiben bei Spotify, Apple Podcast oder auch allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Freuen würden wir uns natürlich auch total, wenn ihr unseren Podcast teilt. Und ansonsten findet ihr uns bei Instagram unter @hoofment und unseren Online-Shop unter www.hoofment.de.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao!